Willkommen bei We Like Macs, dem Podcast über die Publishing-Branche und ihre Macherinnen und Macher. Mein Name ist Christian Kallenberg und diese Episode entsteht in Zusammenarbeit mit FIP, gegründet als Federation of the International Periodical Press und heute das globale Netzwerk für Medienunternehmen. Wie jedes Jahr veranstaltet die FIP auch 2022 den FIP Congress. Vom 7. bis zum 9. Juni treffen sich in Cascais in Portugal endlich wieder live und in Farbe nach 2 Jahren im virtuellen Raum Entscheiderinnen aus der globalen Medienbranche, um Vorträge zu hören, aber natürlich auch, um zu networken und Erfahrungen auszutauschen. Mit dabei ist auch mein heutiger Gast, Ralf Büchi, Aufsichtsratsvorsitzender der Axel Springer SE.
Ja, guten Tag, Herr Kallenberg.
Herr Büchi, ich habe gerade schon in der Einleitung ein bisschen über die FIP und den anstehenden Kongress erzählt. Jetzt verraten Sie uns doch nochmal, wie sieht und sah Ihr persönliches Engagement denn bei der FIP aus?
Ja, da stellt sich mal zuerst die Frage, wie weit ich da zurückblicken kann. Ich gehe jetzt mal bis zu dem Jahr, wo ich zum Chairman gewählt worden bin, der FIP. Und da stand die wichtigste Aufgabe eigentlich vor uns und die bestand darin, die Führung der FIP in neue Hände zu übergeben, einen neuen President zu finden. Chris Llewellyn ist damals nach langen Jahren an der Spitze der FIP zurückgetreten und wir haben dann mit James Hughes einen neuen President gefunden, der sich sein Team zusammengestellt hat und seitdem er die Geschicke der FIP übernommen hat, auch mit sehr viel Engagement und entsprechendem Erfolg hier auch tätig ist. Das war aus meiner Sicht sicher ein entscheidender Moment, wie auch in einem Unternehmen, wenn Sie den Vorstand, die Konzernleitung neu besetzen müssen, sind das sehr grundlegende und wichtige Schritte. Und danach haben wir dann gemeinsam natürlich mit dem neuen Management, mit James und seinem Team die inhaltliche und strategische Ausrichtung der FIP nochmal versucht zu schärfen und parallel dazu dann natürlich auch die Finanzierung auch über neue Sponsoren auf eine stabile Basis zu kriegen.
Das hat ja sehr erfolgreich funktioniert und war damit dann auch Ihre Aufgabe als Chairman sozusagen beendet und Sie haben sich jetzt entschlossen, nur noch in Anführungszeichen Board Member zu sein oder wie kam es zu diesem Wechsel?
Also ich fühle mich der Sache der FIP seit vielen, vielen Jahren sehr eng verbunden, persönlich verbunden. Ich habe auch tolle Begegnungen gemacht, spannende Persönlichkeiten getroffen bei der FIP. Darum ist es für mich eine Ehre und eine Freude, im Board der FIP verbleiben zu dürfen. Wissen Sie, die 2 Jahre als Chairman, das geht ja so schnell vorbei. Und mit den Themen, die ich hier eingangs geschildert habe, hatten wir auch wirklich genug zu tun. Als beendet sieht man die Aufgabe nie an. Die ist nie zu Ende. Und ich weiß ja kaum, war ich dann nicht mehr Chairman, sondern wieder normales Board-Mitglied, kam ja dann die Pandemie und das war eine riesige Herausforderung und wie auch in unseren Unternehmen, wir wussten ja nicht, wie die Märkte reagieren, wir wussten nicht, wie gut auch Homeoffice funktioniert, virtuelle Begegnungen und das war für mich dann die große Überraschung zu sehen und die große Befriedigung zu sehen, dass die FIP aus der Pandemie nicht geschwächt, sondern sogar gestärkt hervorgegangen ist.
Ja, wie sehen Sie denn die Rolle des Verbandes im Vergleich zu nationalen Verbänden, zum Beispiel hier in Deutschland, dem VDZ? Die Möglichkeit der politischen Einflussnahme ist ja nicht so gegeben.
Diese Aktivitäten laufen sehr, sehr komplementär. Die Rolle der FIP ist es, den Informations-, Erfahrungs- und Wissensaustausch eben nicht nur auf nationaler, sondern auch auf internationaler Ebene zu ermöglichen und Einblick zu gewähren in Geschäftsmodelle, die man vielleicht auf dem eigenen Markt, im eigenen Land so nicht antrifft, die aber sehr wohl auf anderen Märkten bereits auch funktionieren. Es weitet den Horizont in dramatischer Weise und davon profitieren sicher alle Mitglieder. Und darüber hinaus ist es ja ein bisschen wie in der Politik. Es gibt eben gewisse Themen, die lassen sich national nicht lösen. In der Politik sind das Sicherheitsthemen, Verteidigungsthemen, das sind vielleicht Umweltthemen. Viele Themen lassen sich heute nicht national lösen, müssen international angegangen werden. Und genauso ist es natürlich auch in unserer Industrie. Schauen Sie die Herausforderungen durch die großen Plattformen, durch die GAFAs, Themen wie Data Security oder Data Regulation. Das sind alles Themen, die sind supranational. Die müssen länderübergreifend gelöst werden. Und da spielen Organisationen wie die FIP bei der Meinungsbildung, aber dann auch bei der notwendigen Lobbyarbeit eine sehr zentrale Rolle, die über die Rolle der einzelnen nationalen Verbände hinausgeht, die eben eigentlich komplementär zu dieser Rolle dann im Raum stehen.
Jetzt haben Sie gerade schon den FIP-Kongress angesprochen. Wie wichtig sind denn solche Events für Sie persönlich?
Ja, ich glaube nicht nur für mich persönlich, wo ich auch immer hingucke. Ich bin ja Schweizer und wir haben hier vor 2 Tagen unseren so eine Art Freedom Day erlebt. Die Restriktionen rund um Corona sind weitgehend aufgehoben worden. Und wo ich hingucke, ich sehe nur frohe Gesichter. Die Menschen sind glücklich, endlich wieder ein großes Stück Normalität zurückzuerhalten und vor allem sind sie glücklich, einander wieder begegnen zu können. Und ich glaube, das ist das ganz Zentrale auch bei diesem Kongress. Die Vorfreude bei allen Kolleginnen und Kollegen, mit denen ich spreche, sich jetzt auch mal wieder treffen zu können, dann auch an einem schönen Ort in Portugal, sich austauschen zu können. Die Vorfreude ist riesig.
Ja, ich weiß, Herr Büchi, es sind noch über 3 Monate hin bis zum Kongress, aber mögen Sie hier schon quasi als Sneak Preview unseren Hörerinnen und Hörern verraten, worüber Sie sprechen werden?
Ja, ich habe mir das mal grundsätzlich überlegt, was hier von Interesse sein könnte. Ich habe das noch nicht im Detail natürlich vorbereitet. Aber ich glaube schon, dass die Geschichte von Axel Springer, wie wir diese digitale Transformation, ich sage jetzt mal, der letzten 10 Jahre angegangen sind und was daraus resultiert, das ist schon von Interesse. Es ist noch nicht so lange her, da dominierte das Gerede vom Untergang des Journalismus, dass Medienunternehmen keine Zukunft mehr hätten, keine vernünftigen Geschäftsmodelle mehr fänden für den Journalismus der nächsten Jahre. Das ist deutlichst und in aller Klarheit, Sichtbarkeit für alle widerlegt worden. Digitaler Journalismus ist nicht nur ein Geschäftsmodell der Zukunft. Digitaler Journalismus ist heute bereits ein sehr erfolgreiches Geschäftsmodell der Gegenwart. Und wie wir dahin gekommen sind mit unserem Unternehmen, mit unseren Aktivitäten, möchte ich gerne aufzeigen.
Sie haben jetzt gerade vom digitalen Journalismus gesprochen. Axel Springer möchte ja Weltmarktführer unter anderem im digitalen Journalismus werden, während andere deutsche Medienunternehmen vor allen Dingen, also ich denke zum Beispiel an Bauer, die kürzlich ihr USA-Geschäft verkauft haben, sich aus dem Ausland zurückziehen. Axel Springer macht das Gegenteil. Warum?
Ja, es gibt viele Wege, die zum Erfolg führen. Wir haben hier unseren eigenen Weg gewählt. Dahinter stecken eigentlich 2 Überlegungen. Die eine Überlegung ist eine journalistische Überlegung, eine journalistische Mission, die sehr tief in der DNA von Axel Springer steckt. Wir sind überzeugt, dass professioneller, faktenbasierter Journalismus eine der unabdingbaren Säulen einer demokratischen und freiheitlichen Gesellschaft ist und auch bleiben wird oder noch wichtiger sein wird. Und diese Rolle wollen wir als Unternehmen in der freien Welt mit Überzeugung, auch mit Engagement wahrnehmen. Und deshalb haben wir auch vor über 10 Jahren bereits entschieden, dass wir mit unseren Aktivitäten, unseren Investitionen uns auf die demokratisch regierten Länder konzentrieren wollen. Wir investieren nur in demokratischen Gesellschaften und Ländern, wollen dort aber mit gutem Journalismus, mit professionellem Journalismus dazu beitragen, diese freiheitlichen Gesellschaften zu stärken und weiter zu stützen. Das ist die journalistische Mission und die beschränkt sich ja nicht nur auf unseren Heimmarkt Deutschland. Die demokratische Welt ist ja zum Glück groß und die Chancen wollen wir wahrnehmen. Eine zweite Überlegung ist dann die unternehmerische Überlegung und hier würde ich mal auf Englisch sagen, size matters. Wir glauben schon, dass es um eben diese technologischen und marktspezifischen Herausforderungen, um die erfolgreich meistern zu können, brauchen sie eine kritische Größe. Das Gleiche gilt ja dann auch für die Markträume. Journalismus lebt von der Sprache. Und es gibt auf dieser Welt 3 große Sprachräume. Das ist der chinesische Sprachraum, das ist der spanische Sprachraum, das ist der englischsprachige Sprachraum. Und China steht für uns nicht zur Diskussion. Wir investieren nur in demokratischen Ländern. Der Kultur wären wir auch nicht nahe genug. Spanisch ist eine tolle Sprache auch, aber die spanisch sprechende Welt besteht nicht aus einem großen Marktplatz, sondern es sind sehr viele fragmentierte Märkte. Es ist schwierig, da einen einheitlichen Marktplatz zu sehen. Und dann sind wir beim Englisch dann sehr schnell. Und Englisch verfügt über den Vorteil, dass sie natürlich mit USA einen riesen Markt schon mal haben in dieser Sprache. Und darüber hinaus wird Englisch natürlich je länger, je mehr zu Lingua Franca für Politik und Wirtschaft, auch in Europa, Asien und in Afrika. Also der Markt der englischen Sprache ist praktisch die Welt und den großen Heimmarkt haben sie da in den USA. Darum versuchen wir uns neben dem Heimmarkt Deutschland und der deutschen Sprache uns auf den englischsprachigen Raum mit dem Heimmarkt USA zu konzentrieren und neben Deutschland praktisch einen zweiten Heimmarkt in den USA aufzubauen.
Und das haben Sie ja auch schon getan, nämlich mit der Übernahme von Politico. Wo sind denn jetzt die nächsten Schwerpunkte der Expansion? Wenn Sie sagen, der englische Sprachraum, sind es weitere Invests in den USA, wo Sie sich fokussieren? Wo könnte man vielleicht noch weitere Politico-Ableger launchen? Wie ist da die Strategie?
Axel Springer hat heute zwei große Aktivitätsfelder. Das eine ist das Publishing und da wiederum sind wir in Europa, namentlich Deutschland und Polen, tätig und in den USA. Und das zweite Standbein bei uns sind die Classifieds, die digitalen Rubrikenmarktplätze, wo wir in den Bereichen Jobs mit Stepstone und Immobilien Aviv in Europa und bei Stepstone auch in den USA tätig sind. Und wir haben sehr viel investiert in den letzten 10 Jahren. Ich glaube, das Potenzial, das diese Unternehmen und diese Aktivitätsfelder uns bieten, das ist bei Weitem noch nicht ausgeschöpft. Also wir werden uns darauf konzentrieren, jetzt das organische, aber auch das anorganische Wachstum in diesen Feldern. Im anorganischen Bereich spreche ich hier von Add-on-Investitionen, das weiter zu stärken. Also wir werden diese Tätigkeitsbereiche weiter stärken. Wir werden da massiv investieren. Wir werden das Wachstum, das jetzt schon sehr hoch ist, auf allen Gebieten weiter fördern. Aber ich sehe im Moment jetzt nicht gerade wieder eine transformierende Investition vor der Tür.
Lassen Sie uns noch einmal über die Expansion im Publishing sprechen und da auch die Zukunft der möglichen Angebote. Politico ist ja zum Beispiel ein Angebot mit einem sehr klar umrissenen journalistischen Themenfeld, nämlich, wie der Name schon sagt, Politik. Es gibt dann noch Protocol als Ableger von Politico. Ist das in Ihren Augen vielleicht auch ein bisschen die Zukunft des digitalen Journalismus, diese Fokussierung auf bestimmte Themengebiete im Gegensatz zu den Wundertüten, die es früher im Print gab?
Also Fokussierung kann durchaus Sinn machen, aber ich bin mir nicht so sicher, ob Politico hier das beste Beispiel ist, weil Politico verfügt auch über eine ganz enorme Breite. Das Geschäftsmodell von Politico besteht ja zu einem sehr schönen Teil auch darin, dass wir über ein Dutzend themenspezifischer Verticals anbieten, die sich dann auch wirklich an die Insider dieser Themen oder dieser Branchen, die wir da ansprechen, dann auch wenden. Und da geht es bei Weitem nicht nur um Themen der Politik, da geht es auch um wissenschaftliche Themen, da geht es aber auch um Themen wie beispielsweise Cyber Security. Also Politico in sich selbst verfügt bereits eigentlich über eine sehr große thematische Breite. Das Gleiche gilt ja für Business Insider, eine der führenden Plattformen für digitalen Wirtschaftsjournalismus im englischsprachigen Raum, sitzt in New York. Wir haben auch da Business Insider in den letzten Jahren geöffnet. Wir haben die Gruppe umbenannt in Insider und bieten thematisch mehr als jetzt nur den angestammten Business Journalism. Wir glauben, dass durchaus hier auch ein großes Potenzial besteht in einer gewissen Breite und nicht nur in der Fokussierung des Angebots. Fokussierung dient sicher auch der Positionierung einer Marke. Da haben wir ohne Zweifel bei Politico einen politischen Schwerpunkt und bei Insider einen wirtschaftsjournalistischen Schwerpunkt. Aber die thematische Öffnung, würde ich mal sagen, ist ein mindestens so spannendes Modell wie die Fokussierung. Ich gebe Ihnen ein Beispiel aus einem anderen Unternehmen. Die New York Times hat ja ihren Riesenerfolg im digitalen Abonnementsgeschäft eigentlich dadurch erreicht, dass sie sich thematisch auch viel, viel breiter aufgestellt hat. Ich würde mich hier nicht nur auf die Fokussierung fokussieren, sondern als alter Journalist, der ich ja auch mal war, glaube ich schon auch nach wie vor an die Wundertüte. Es klingt ein bisschen seltsam, dieser Begriff der Wundertüte. Ich würde es vielleicht eher so formulieren, nicht im Sinne einer Wundertüte anything goes, but im Sinne von expect the unexpected. Also als Leser bin ich ja immer glücklich, wenn ich über ein Medium auf ein Thema stoße, von dem ich, bis ich es gelesen habe, noch gar nicht wusste, dass es mich interessiert.
Lassen Sie uns noch ein bisschen über die Trends aktuell im Publishing sprechen, vielleicht nicht nur inhaltlich, sondern auch technisch. Da ist, glaube ich, der diesjährige Trend, das ist zumindest mein Eindruck, die Personalisierung der digitalen Angebote. Wie sehen Sie das?
Ja, also das diesjährige jetzt gerade ist so neu, ist ja die Personalisierung nicht wirklich. Also wir arbeiten damit seit 10 Jahren und ich sehe heute aus meiner subjektiven Sicht da eher Grenzen der Personalisierung, weil der ganze Datenschutz, der viel diskutierte Datenschutz, der wird sich ja nicht nur auf die Werbung auswirken, sondern diese Reglementierungen, die da bereits bestehen und die ja auch noch verschärft werden dürften, die werden natürlich auch die inhaltliche Aussteuerung nach Algorithmen tangieren. Also ich glaube schon, dass man natürlich, dort wo das möglich und sinnvoll ist, auf die Personalisierung setzen wird. Aber ich sehe die Wachstumschancen eher auf dem Gebiet neuer Themen und Technologien. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Also was wir jetzt bei Springer ja angekündigt haben vor kurzem, ist, dass wir eine Streaming-Plattform erarbeiten wollen, anbieten wollen, die sich den sogenannten Second-Tier-Sportarten widmen wird. Also Themen wie Basketball, Handball, Eishockey und eben nicht immer nur Fußball. Ganz einfach aus dem Grund, wenn Sie jetzt mal nach Deutschland schauen, gibt es Zehntausende von Menschen, vielleicht sogar Hunderttausende von Menschen, die diesen mit diesen Sportarten mitfiebern, Mannschaften mitfiebern und die kaum Gelegenheit haben, das dann auch wirklich in den Medien professionell aufbereitet verfolgen zu können. Also da gibt es neue Themen, die zugänglich gemacht werden für ein breites Publikum, aber auch für ein viel fragmentierteres Publikum, als das beispielsweise bei Fußball der Fall ist, durch die neuen Technologien. Also einfach gesagt, ist es heute natürlich um ein Vielfaches kostengünstiger und vom Handling her einfacher, ein Spiel der Basketballliga oder ein Eishockey-Match zu übertragen, als das noch vor 10, 15 Jahren der Fall war, wo sie mit irgendwelchen Sattelschleppern Übertragungsmaschinen, muss man schon sagen, für die TV-Aufnahmen hier anliefern mussten. Das ist heute alles viel, viel leichter. Als Bergsteiger würde ich sagen, das ist heute der Alpinstil. Da klettern sie viel schneller und mit viel weniger Gepäck. Sie sind aber auch viel schneller wieder unten.
Eines der weiteren Themen, die aktuell viel diskutiert wird, ist ja das Metaverse. Ich muss gestehen, ich weiß selber nicht so ganz genau, was ich mir darunter vorzustellen habe. Wie sehen Sie das? Sind das so, oder auch NFTs, sind es Hypes, die so ein bisschen alle paar Monate mal durchgetrieben werden müssen? Oder sind das wirklich langfristige Chancen, auch für Axel Springer?
Schade, ich habe jetzt gehofft, Sie würden mir erklären, was das genau ist. Nee. Spaß beiseite. Das wissen wir ja alle noch nicht ganz genau. Wir haben gesehen, welche Investitionen Zuckerberg, Facebook, aber auch Microsoft auf diesem Gebiet tätigt. Ja, also ob ich jetzt die Non-Fungible Tokens als Zukunftsmodell erachte, ich weiß es nicht. Ich bin kein Online-Gamer, aber ich sehe natürlich, dass im Online-Gaming sehr viel Geld auch umgesetzt wird für irgendwelche virtuellen Ausstattungen von Spielern. Aber lassen Sie mich vielleicht ein bisschen allgemeiner fassen. Ich bin fest davon überzeugt, dass die neuen Technologien, also die ganzen Augmented Reality-Angeboten oder Artificial Intelligence-Angeboten oder Virtual Reality-Angebote, dass diese neuen Technologien auch neue Geschäftsmodelle ermöglichen werden, die auch erfolgreich sein können oder sein werden. Wir wissen heute noch nicht genau, welche das sein werden, aber eines wissen wir, das ist die nächste digitale Transformation, technologische Transformation, die vor der Türe steht. Also wir sollten aus den Fehlern, die viele Publisher begangen haben, bei der ersten digitalen Transformation lernen und nun versuchen, sehr früh hier auf die Lernkurve aufzusteigen.
Wie sehr bringen Sie sich denn als Aufsichtsratsvorsitzender bei der Axel Springer SE da ein? Sie haben ja jahrelange auch eigene Managementerfahrung in Top-Positionen, in Top-Unternehmen. Muss man sich da manchmal ein bisschen bremsen, so dass man da nicht zu sehr ins operative Geschäft reinkommt, oder ist das eine harmonische Zusammenarbeit? Wie muss man sich das vorstellen?
Also meine Erfahrung im Management lehrt mich immerhin schon mal eine gewisse Demut. Es gibt für einen Top-Manager nichts Schlimmeres als einen Aufsichtsrat, der ihm jeden Tag ins operative Geschäft reinreden möchte. Den Fehler möchte ich auf jeden Fall vermeiden. Es geht für den Aufsichtsrat, glaube ich, in allererster Linie darum, den Vorstand und das gesamte Unternehmen zu begleiten bei den großen strategischen Stoßrichtungen des Unternehmens, die ja immer auch verbunden sind mit den entsprechenden großen strategischen Investitionen, die der Aufsichtsrat begleiten und am Ende final entscheiden muss. Und Sie können das ja nicht entscheiden, wenn man sich nicht ein bisschen auskennt in der Materie. Und ich glaube, das ist der Schwerpunkt der Arbeit des Aufsichtsrats, dass man sich wirklich fundiert auseinandersetzt mit den Herausforderungen und Chancen unserer Industrie, dass man sich auch immer fit hält, was diese Themen anbelangt, in einem engen Austausch hier mit dem Vorstand auch bleibt und dann hoffentlich dann auch die richtigen Entscheide fällt, die dann der Aufsichtsrat beispielsweise und rund um Investitionen zu fällen hat. Und bei uns ist ja diesbezüglich in den letzten Jahren sehr, sehr viel gelaufen, wie Sie gesehen haben. Und entsprechend eng ist natürlich der Austausch und die Zusammenarbeit.
Herr Büchel, Sie haben vorhin kurz gesprochen über den angeblichen Abgesang auf das Mediengeschäft, den wir jahrelang gehört haben, und jetzt die Kurve, die nach oben geht, dass digitaler Journalismus wieder eine Perspektive hat. Zusammen mit Ihrer persönlichen Begeisterung, welche Auswirkungen hat das auch aufs Talent Recruiting, also auf den Personalgewinn? Wollen junge Leute wieder in die Medien?
Ja, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den Sie hier ansprechen, Herr Kahnberg. Wir haben ja wirklich darunter gelitten in den letzten Jahren, dass immer wieder, übrigens auch von bekannten Vertretern unserer eigenen Zunft, sehr pessimistische Äußerungen gefallen sind bezüglich des Journalismus auch als Geschäftsmodell. Wir alle wissen, dass subventionierter Journalismus, das ist kein Geschäftsmodell der Zukunft. Wir müssen aus eigener Kraft bestehen können. Denn das ist meine ganz, ganz feste Überzeugung, dass die erste Bedingung für unabhängigen Journalismus eben auch die wirtschaftliche Unabhängigkeit ist. Also wir müssen uns selbst finanzieren, wir müssen ein erfolgreiches Geschäft betreiben können. Und ich glaube, es ist gelungen jetzt in den letzten paar Jahren zu zeigen, dass gerade auch über das Abonnementsgeschäft zum einen völlig neue Erlösströme geschaffen worden sind. Also ich gewinne das Beispiel der Bild-Zeitung. Die Bild-Zeitung war ja immer eine Kaufzeitung, die man am Kiosk erworben hatte im e.V., und Bild hatte praktisch keine, als Printobjekt praktisch keine Abonnements. Heute zählen wir Hunderttausende von Abonnements für Bild im digitalen Bereich. Also wir haben nicht nur ein neues Geschäftsmodell für Bild geschaffen, wir haben natürlich auch völlig neue Möglichkeiten, Ausdrucksformen auf der digitalen Ebene journalistisch geschaffen. Das ganze Bewegtbildangebot. Das Angebot ist enorm erweitert worden und wir haben ein Abonnementsgeschäft aufgebaut für Bild, das es vorher in keiner Weise gegeben hat. Gleichzeitig haben wir natürlich als Branche durch dieses Wachstum im digitalen Abonnementsgeschäft auch die einseitige Abhängigkeit von den Werbeeinnahmen etwas gemildert. Wir sind und wollen natürlich nach wie vor auch für die Werbewirtschaft hochattraktiv bleiben als Partner, aber wir wollen nicht einseitig von den Erträgen aus der Bewerbung und der Angebote leben müssen. Und das hat sich jetzt gut eingespielt und damit sollte ja auch sichtbar sein, dass der Beruf der Journalistin oder des Journalisten Zukunft hat. Und das sollten wir laut und deutlich auch sagen, weil es für die Branche zentral ist, dass talentierte, engagierte, enthusiastische junge Menschen sich wieder für den Beruf des Journalisten entscheiden. Wenn uns das nicht gelingt, dann werden wir schwere Zeiten vor uns haben. Und wir müssen dieses etwas pessimistische, negative Narrativ, das in den letzten 10 Jahren teilweise über die Medien aufgekommen ist, das müssen wir wieder drehen.
Und ich kann Ihnen sagen, die Bemühungen wirken schon. Meine Tochter möchte Journalistin werden mit ihren 16 Jahren. Ich hoffe, das bleibt so. Aber lassen Sie uns noch mal über Ralf Büchel sprechen. Sie sind ja, haben wir schon jetzt ein paar Mal angesprochen, seit über 40 Jahren in der Branche aktiv.
Ja, jetzt machen Sie mich nicht älter, als ich bin. Ja, ich würde jetzt mal sagen, 35 Jahre.
Sie haben halt ganz jung angefangen, Herr Büchel. Sie haben auch als Journalist angefangen. Wie ist das eigentlich? Beschäftigen Sie sich selbst noch mit Journalismus und sei es nur als Endkunde, als Privatperson? Was lesen Sie gerne? Lesen Sie überhaupt noch irgendwas oder sind es nur Zahlen, Zahlen, Zahlen?
Nee, natürlich. Ich bin natürlich nach wie vor ein intensiv Nutzer aller möglichen journalistischen Angebote, wobei ich Ihnen ganz ehrlich gestehen muss, dass sich das schon weitgehend auf die digitale Schiene verlagert hat. Aber ich lese nach wie vor gerne Tageszeitungen, auch im PDF-Format, als E-Paper sozusagen. Es ist halt doch dieser Zeitungsumbruch, das Zeitungslayout, das hängt wahrscheinlich mit meiner Generation zusammen. Mhm. Das hat für mich nach wie vor eine anziehende Kraft. Ansonsten bin ich natürlich den ganzen Tag irgendwo auch auf den News-Sites aus dem eigenen Hause, in deutscher Sprache, in englischer Sprache. Darüber hinaus bin ich Schweizer. Ich lese natürlich auch die Schweizer News-Sites und versuche hier mir ein möglichst breites Bild nicht nur von unserer eigenen Industrie, sondern natürlich auch von der Welt zu machen.
Wir sind ja unter uns, Herr Büchel. Lesen Sie auch Produktionen und Publikationen aus anderen Häusern außer Axel Springer und Renier?
Ja, das wäre katastrophal, wenn ich das nicht machen würde. Ja, selbstverständlich. Sie müssen ja immer auch eine Benchmark suchen.
Sie haben es gerade angesprochen, den E-Paper-Konsum. Da habe ich kürzlich in der BDZV-Trendumfrage unter den deutschen Verlegern gelesen, dass die Inhalte nach wie vor für alle Generationen interessant sind und dass nur die Plattform sich verändert. Also die deutlich Älteren, die bevorzugen eben das Papier. Die, ich nenne es jetzt einfach mal Mittelalten, so wie wir beide vielleicht, die mögen gerne die Zwischenform zwischen digital und Papier, nämlich das E-Paper. Nochmal eine Generation weniger drunter, die mögen am liebsten ein rein digitales Angebot, also Webseiten. Und die ganz Jungen, die mögen es am liebsten als Audioformat, also als Podcast, so wie hier jetzt gerade, oder in welchen anderen Formaten auch immer. Ich habe gelesen, dass Axel Springer jetzt in Deutschland auch in tägliche Audioformate investieren wird und das Angebot deutlich ausbreiten wird. Trägt das diesem Gedanken Rechnung?
Ja, ich glaube auch, dass diese Altersgrenzen verschwinden. Also ich sehe das ja bei mir selbst. Also ich interessiere mich genauso für Bewegtbildformate wie auch für Audioformate. Es gibt ja auch Momente, ja, wenn man zum Beispiel Auto fährt, ja, sind die Audioformate unglaublich effizient und angenehm. Da hat man ja dann, wenn man eine Stunde unterwegs ist, auf der Autobahn auch wirklich Zeit, sich so etwas anzuhören. Umgekehrt gilt das vielleicht etwas weniger für Bewegtbildformate, solange wir noch kein autonomes Driving haben. Die können aber dann zum Beispiel im Zug oder auch im Flugzeug wieder sehr attraktiv sein, wenn man unterwegs ist. Also ich glaube, wir sollten natürlich alle diese Chancen, die uns die Technologie hier bietet, nutzen und den Leserinnen und den Lesern mal ganz unabhängig von der Altersgruppe das liefern, was sie wünschen. Und solange es noch so viele Menschen gibt, glücklicherweise, die sich auch ans Papier gebunden fühlen, die die Zeitung noch gedruckt in den Händen halten wollen. Und die Zeitschriften, wo ich übrigens glaube, die Zeitschriften werden lange, lange noch auch gedruckt bleiben. Das Bild in einem Großformat, in einer Illustrierten oder in einem Magazin hat schon nochmal eine ganz andere Kraft als vielleicht jetzt auf dem Handy. Also solange da der Wunsch besteht, unserer Kundinnen und Kunden, das so zu halten, sollten wir das in allen Formaten liefern, in denen wir liefern können. Die Technologie gibt uns ja die Chance, das alles viel kostengünstiger zu machen, als das noch vor wenigen Jahren der Fall war.
Lassen Sie uns noch einmal zu dem Anfangsthema kommen, zum FIP-Kongress. Dieses Jahr ist es, glaube ich, ein Novum, dass es neben abendlichen Network-Veranstaltungen auch, ich nenne es jetzt mal morgendliche Network-Veranstaltungen geben wird, nämlich gemeinsames Joggen am Strand entlang. Herr Büchi, sind Sie dabei?
Also beim Joggen grundsätzlich ja. Ich muss Ihnen aber ehrlich gestehen, da bin ich eher ein Abendmensch als ein Morgenmensch. Also ich mache eigentlich Sport frühestens am Nachmittag, außer im Gebirge. Da müssen Sie früh raus, wenn Sie eine Skitour machen oder wenn Sie klettern gehen. Aber Jogging, irgendwie mein Bio-Haushalt sagt mir, da bin ich abends oder am Nachmittag fitter als am Morgen.
Okay, so, liebe Hörerinnen und Hörer, Sie haben es gehört, Joggen abends mit Ralf Büchi ist beim FIP-Kongress vielleicht möglich, aber es gibt natürlich tausend andere gute Gründe, zu dieser Veranstaltung zu kommen. Alle Informationen zur Anmeldung und zum Ablauf finden Sie auf fipkongress.com. Und Ihnen, lieber Herr Büchi, nochmal vielen lieben Dank fürs heute dabei sein und ich freue mich auf ein Wiedersehen in Portugal.
Danke Ihnen, Herr Kallenberg. Bis bald. Tschüss.
Und wenn Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, diese Episode gefallen hat, dann freue ich mich, wenn Sie uns auf der Podcast-Plattform Ihrer Wahl abonnieren.